Lieber Vater, wir danken dir so sehr, dass du ein redender und handelnder Gott bist. Wir danken dir für die prophetischen Eindrücke, für die Zeugnisse, für das, was du zu uns sprichst und wie du an uns handelst. Und wir beten jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Gedanken und Herzen gefangen nimmst für dein Wort. Amen. Ich möchte aus dem Johannesevangelium, aus dem 12. Kapitel, die Verse 9 bis 19 vorlesen. Das ist eine sehr bekannte Geschichte, nämlich der Einzug Jesu in Jerusalem. Wir feiern ja heute Palmsonntag. Ich will diese Stelle heute mal wieder uns vor Augen führen. Ich lese schon von Vers 9 an, wie gesagt, weil das die Einleitung ist, die auch wichtig ist. Johannes berichtet von dem Einzug in Jerusalem im Zusammenhang damit, dass er unmittelbar vorher, also Jesus war unmittelbar vorher in Bethanien. Das ist der Ort, wo Lazarus lebte und er hatte dort den Lazarus vom Tode auferweckt. Das hat eine riesige, die Volksmengen sind nur so hingelaufen, um das noch zu sehen. Nicht nur Jesus, sondern auch den Lazarus. Und jetzt beginnt die Geschichte in Vers 9. Die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei, nämlich in Bethanien. Und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sähen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er diese Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgelaufen. Ihr Lieben, das ist eine sehr bekannte Begebenheit aus dem Neuen Testament, der Einzug Jesu in Jerusalem. Und ich möchte aus zwei Blickwinkeln einmal diese Geschichte beleuchten, insofern sie auch jetzt für unser persönliches Glaubensleben auch eine Rolle spielen kann. Das heißt, ich will jetzt nicht so in traditioneller Weise diese Geschichte auslegen, sondern aus zwei besonderen Winkeln heraus. Zunächst einmal, natürlich ist hier diese Geschichte ein heilsgeschichtliches Ereignis. Es ist eingebettet in die große Heilsgeschichte Jesu, die mit dem Einzug in Jerusalem beginnt ein neuer Abschnitt. Es ist der Abschnitt, wo Jesus sozusagen heraustritt, auch von sich selber, aus sich selber heraus, aus seiner Anonymität. Und er tritt das erste Mal auf, ganz bewusst, auch von ihm aus, als Messias. Wenn ihr die Evangelien lest, ihr werdet sehen, dass immer vor dem Einzug in Jerusalem Jesus immer wie ein Geheimnis macht um seine Messianität. Er lehnt das, er weist das meistens zurück, vor allem wenn Heilungen waren und so weiter und sie ihn dann groß ausrufen wollten, dann hat er das abgewehrt. Hier ist das erste Mal in den Evangelien beim Einzug in Jerusalem, wo er offiziell auf dem Esel reitend, so wie es im Alten Testament verheißen war, nun auch es zulässt, dass er als Messias ausgerufen wird. Denn jetzt beginnt das letzte Kapitel seiner Mission. Jetzt beginnt das Kapitel der Erlösung, die er in Jerusalem einige Tage später am Kreuz und dann durch die Auferstehung hervorbringen möchte. Das ist ein wichtiger Abschnitt, das ist ein Übergang in diese letzte Erfüllung seiner Mission hier auf dieser Erde. Und es ist verbunden damit, dass er nun sich offenbart, auch ganz bewusst: Ich bin der Messias. Okay, ich möchte jetzt von zwei Punkten aus, so wie es hier geschrieben ist, ein wenig diese Geschichte erläutern. Das erste ist Folgendes: Es wird ja hier deutlich, dass dieser Einzug Jesu in Jerusalem ist die Erfüllung einer Prophetie. Das ist jetzt ein Punkt, die Erfüllung einer Prophetie. Und diese Prophetie bezieht sich auf ein Wort aus Sacharja, und zwar aus Sacharja 9. Und dort in dieser Stelle heißt es, ich lese sie im Original, Sacharja 9, da heißt es: Juble laut, Tochter Zion, jauchzte, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und hier, genau diese Stelle, wird in Kurzfassung zitiert. Der Johannes Evangelist zitiert diese Stelle und sagt: In Erfüllung dieser Stelle reitet Jesus hier auf einem Eselsfüllen ein, als der König Israels, so wie es in Sacharja beschrieben ist. Er offenbart sich geradezu in dieser Situation. Aber nun, ihr Lieben, wenn man diese Stelle in Sacharja 9 liest, dann merkt man, das ist nur die halbe Geschichte von dieser Prophetie. Denn diese Prophetie geht ja weiter, und ich lese euch jetzt noch den zweiten Teil dazu, der hier nicht zitiert wird, aus ganz bestimmten Gründen. Und zwar geht es dann weiter, und juble, Tochter Zion, denn dein König kommt zu dir. Und dieser König spricht nun in Vers 10, das eine war Vers 9, es kommt Vers 10 in Sacharja 9. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er, dieser König, verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Ihr Lieben, es ist offensichtlich, dass diese Geschichte, also diese Prophetie, wo der Messias auf einem Esel nach Jerusalem einreitet, verbunden ist in Sacharja mit dieser Aussage: Das ist der König, der die Feinde Israels vernichtet. Er kommt in diese Stadt hinein, um ein Friedensreich auszurufen. Nachdem er die Feinde vernichtet hat, werden auch die Kriegswaffen vernichtet. Und es wird ein Königreich ausgerufen werden, das von Meer zu Meer, also die ganze Welt umspannend, ausgerufen wird und aufgerichtet wird. Und ihr Lieben, als Jesus da einreitet in Jerusalem und sich viele Menschen an diese Prophetie aus Sacharja 9 erinnern, da ist natürlich ihr gesamter Fokus, ihre gesamte Konzentration auf die gesamte Prophetie, die mit dem Einreiten hier nach Jerusalem verbunden ist. Und die ganze Erwartung, die Haupterwartung, das Hauptinteresse war nun: Jetzt kommt er, der nun Israel erlösen wird von seinen Feinden. Jetzt wird endlich das Friedensreich ausgerufen werden. Er wird den Thron Davids besteigen, weil das natürlich hier in Sacharja 9 mit diesem Einreiten Jesu in Jerusalem verbunden ist. Ganz logisch, ganz natürlich. Und deswegen erwarten sie nun auch, dass er als der König auftritt. Deswegen rufen sie den Königspsalm aus. Psalm 118, Hosanna, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Das ist der Messias-Ruf im Psalm 118, von dem es heißt, dass er dann ausgerufen wird, wenn der Messias kommt, um seine Herrschaft in Israel aufzurichten. Und was dann geschah, wissen wir. Jesus hat diese Erwartung, die alles Volk hier an dieser Situation auf ihn gerichtet hat, nicht erfüllt. Das Problem war, dass jetzt eine riesengroße Enttäuschung über das Volk kam, sogar über die Jünger. Und einige wahrscheinlich von denen, die ihm damals zugejubelt haben, wie er dann nach Jerusalem hineingekommen ist, haben dann später vielleicht geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Denn er ist ein falscher Messias. Selbst die Jünger waren bitter enttäuscht. Ihr kennt die Geschichte von den beiden Emmaus-Jüngern, wie sie dann nach der Kreuzigung Jesu nach Emmaus gehen und sie unterhalten sich über die traurigen Ereignisse in Jerusalem. Und da kommt ihnen Jesus entgegen. Sie erkennen ihn nicht. Warum? Weil ihre Augen gehalten waren, heißt es. Nicht, weil sie nicht wiederkommen, weil ihre Augen gehalten waren. Und Jesus fragt sie, ja, worüber unterhaltet ihr euch denn? Und dann heißt es, und sie blieben niedergeschlagen stehen. Ich habe das noch nie so bewusst gelesen, wie gestern, wie ich mich vorbereitet habe. Sie blieben niedergeschlagen stehen. Das ist so typisch. Man redet da so und dann kommt jemand dazu und dann fängt man an, über etwas zu reden, was einem wichtig ist. Da bleibt man stehen kurz. Und jetzt sagen sie, ja, bist du denn der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was geschehen ist, sagen sie zu dem Fremden hier. Von diesem Jesus von Nazareth, den sie gekreuzigt haben, ein Prophet, mächtig und groß in Werken und Worten, so sagen sie. Ein Prophet, mächtig und groß in Worten und in Werken. Wir aber hofften, sagen sie zu ihm, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Militärisch natürlich. Das war der ganze Frust, der auf ihnen war. Und so ist eine Prophetie, die in Sacharja 9, Vers 9 und 10 ausgesprochen wurde und die 100% richtig war, falsch verstanden worden. Einfach falsch verstanden worden. Was war das Problem, ihr Lieben? Das Problem war, dass die Volksmenge und dass die Jünger diese Prophetie aus Sacharja 9 gar nicht richtig verstehen konnten. Ich sage es noch einmal. Sie konnten diese Prophetie gar nicht richtig verstehen. Warum? Weil sie keine zusätzliche Offenbarung über die wirkliche Bedeutung dieser Prophetie hatten. Das ist eine Botschaft, die ich heute mitteilen möchte. Ihr Lieben, es ist das eine, eine Offenbarung zu bekommen in Form einer Prophetie. Und es ist das andere, diese Prophetie zu verstehen, zu deuten, zu interpretieren. Und um diese Prophetien, die vielfach über unser Leben auch kommen, zu verstehen, braucht es zusätzliche Offenbarung. Denn wenn wir nicht zusätzliche, oft spätere Offenbarungen dazukommen, werden wir die ursprüngliche Prophetie manchmal nie verstehen. Das heißt, Prophetien, die wir heute bekommen, sind geradezu angewiesen darauf, dass wir zusätzliche Offenbarungen, das ist derselbe Vorgang, versteht ihr? Eine Prophetie ist nicht abgeschlossen dadurch, dass sie einfach so herunterfällt und dann einfach automatisch ihren Weg geht und jeder versteht sie. Nein, die Prophetie beginnt mit einer Offenbarung. Aber um diese Erfüllung der Offenbarung und diese Prophetie zu verstehen, braucht es eine Reihe von Zusatzoffenbarungen, damit wir die Entfaltung, den Weg, die Erfüllung dieser Prophetie verstehen. So war es auch hier. Die Jünger und auch die Volksmenge konnten nicht diese Prophetie, die sie da bekommen hatten, verstehen, weil ihr ganzes Augenmerk war ausgerichtet auf den Vers 10 aus Sacharja, nämlich der Tatsache, dass er kommen würde, um praktisch die Feinde Israels zu vernichten und ein Friedensreich aufzubauen. Ihr Lieben, was haben sie nicht verstanden? Zwei Dinge konnten sie nicht verstehen, ohne Zusatzoffenbarung. Erstens, sie konnten nicht verstehen, dass zwischen Sacharja 9, Vers 9 und Sacharja 9, Vers 10 ein langer zeitlicher Abstand besteht. Da steht hintereinander. Man kann es gar nicht vermuten, wenn man über diese Stelle nachdenkt, so wie das Volk nachgedacht hat und die Jünger, dann haben sie natürlich mit ihren eigenen Kriterien, ihren Vorstellungen, das, was sie erkennen konnten, das haben sie daraus gemacht, aber sie hatten keine Ahnung, ohne Zusatzoffenbarung, die erst nachher kam, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und nachdem er es seinen Jüngern erstmals offenbart hat, dass zwischen dem Vers 9, dass er einreitet in Jerusalem als Gerechter, als derjenige, der siegreich ist und als Demütiger, und zwischen dem Vers 10, wo es heißt, er wird die Rosse in Jerusalem zerstören und die Waffen und die Feinde und so weiter und ein Friedensreich aufrichten, dass da eine unglaublich lange Zeitspanne dazwischen liegt. Das konnten sie nicht wissen. Deswegen haben sie es missverstanden, weil sie noch keine Zusatzoffenbarung hatten. Zweitens, sie haben es deswegen nicht verstanden, weil sie schon im ersten Wort, nämlich diesem auf dem Esel einreitet und die Beschreibung, wie hier der Messias beschrieben wird, wiederum einer falschen Interpretation anheimfielen, weil sie wiederum keine Zusatzoffenbarung hatten, nämlich sie haben die Worte, die über den Messias da in Vers 9 ausgesprochen worden sind, falsch interpretiert, falsch gefüllt mit ihren eigenen Vorstellungen. Es waren drei Worte: Gerechtigkeit, Sieg und demütig. Und sie haben diese drei Worte natürlich aufgrund des nächsten Verses komplett verstanden als militärische Begriffe zunächst einmal. Also als etwas, was sozusagen mit dem Gerechtigkeit bringen in das Land, mit dem Sieg über die Feinde und dem Charakter dieses Königs, dass er demütig ist, das bleibt natürlich. Aber sie haben nicht verstanden. Erst im Neuen Testament, später hatten es verstanden, dass diese beiden Begriffe gemeint waren, so wie Paulus sie versteht. Und Paulus es offenbart wurde. Die Gerechtigkeit Jesu ist zuerst einmal, besteht darin, dass er die gerecht macht, die sündig sind und verloren sind durch das Kreuz Jesu. Die Gerechtigkeit hat im Neuen Testament einen anderen Klang. Er kam zuerst als der Gerechte, der die gerecht macht, die verloren sind. Nicht in dieser Gerechtigkeit, dass er Israel von den Feinden besiegt. Und wenn er sagt, er ist der, der siegreich ist, dann im Neuen Testament heißt Sieg der Sieg am Kreuz. Über den Teufel, über die Sünde, über die Dämonen, über den Tod. Dieser Sieg ist gemeint in Vers 9. Und dieses Demütige, das erinnert an Jesaja 53. Er war verachtet, von allen verachtet. Er hat sich nicht gescheut, Schläge auf sich zu nehmen und den Tod auf sich zu nehmen. Er war wie ein Schlachtlamm, das zur Schlachtbank geführt wird, demütig. Hat einen ganz anderen Zusammenhang, hat etwas zu tun mit dem Sterben Jesu. Der Vers 9 in Sacharja beschreibt das erste Kommen Jesu. Und der nächste Vers beschreibt das zweite Kommen Jesu. Und erst nachdem Jesus auferstanden war, ihr Lieben, da hat sozusagen ihnen die hat ihnen Jesus offenbart ihr Missverständnis. Und ihr merkt dann ab der Apostelgeschichte, also das ist nach der Auferstehung Jesu, fängt die Geschichte an, wo man von zwei, von dem ersten Kommen Jesu spricht und dem zweiten Kommen Jesu. Bevor Jesus zurückkehrt zum Vater, fragen sie: Wann kommst du wieder? Und dann ist die ganze die Briefe sind erfüllt von dem zweiten Kommen Jesu. Aber das war im Alten Testament verhüllt. Die Prophetie hat gestimmt. Da war nichts Falsches dran. Aber weil sie keine Zusatzoffenbarung hatten über die richtige Auslegung, haben sie es missverstanden. Ihr Lieben, erinnert euch an die Geschichte, wo der Petrus, wo Jesus die Jünger fragt: Wer denken denn die Leute, dass ich sei? Und dann sagen sie das und das und das. Und dann sagt er: Was glaubt ihr, wer ich bin? Dann sagt Petrus: Du bist Christus, das heißt Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus: Das hast du nicht von dir selber. Das ist nicht von Fleisch und Blut, sondern das hat dir der Heilige Geist eingegeben. Das heißt, der Geist Gottes hat ihnen so ansatzweise gezeigt, er ist der Messias und der Sohn Gottes. Wenn ihr jetzt genau lest die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, da heißt es, wie sie miteinander sprechen und mit Jesus sprechen, sagen die beiden Jünger zu Jesus: Er war Prophet. Nicht mehr Messias. Nicht mehr Sohn Gottes. Mächtig und stark. Aber wir dachten, er sei der Messias. Aber in Wirklichkeit ist er nur, unter Anführungszeichen, ein Prophet. Wir haben uns geirrt. Versteht ihr? Die Prophetie stimmte. Natürlich. Die Auslegung war die Frage. Was ich damit sagen möchte, ist, dass dasselbe Prinzip, was wir in vielfältiger Weise erleben in der Bibel, das so entscheidend auch ist für unser Leben im Zusammenhang mit der Gestaltwerdung und der Erfüllung von Prophetien. Der Weg vom Empfang einer Weissagung, einer Prophetie für unser Leben bis zur Erfüllung ist ein Weg, der und an vielen Stellen gekennzeichnet ist von neuen zusätzlichen Offenbarungen, die diese ursprünglichen Offenbarungen die richtige Richtung und den richtigen Inhalt gibt. Und ohne das Rechnen damit, dass wir Zusatzoffenbarungen brauchen, sind wir in großer Gefahr, die ursprüngliche Offenbarung völlig misszuverstehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch auf dem Weg, wenn es so weitreichende Prophetien gibt, nicht wahr? Wenn ich so denke an Prophetien, die Isabel Allum uns gegeben hat, nach Habitere, das sind natürlich, die gehen ja bis zu unserem Lebensende, dass wir da natürlich sofort anfangen, mit dem, was wir da empfangen haben, zu interpretieren, sie uns auszumalen, zu überlegen, was es bedeutet. Und das ist okay. Aber ihr Lieben, das Entscheidende ist, dass wir von Anfang an damit rechnen und dass wir da von Anfang an so mit einer Prophetie umgehen, dass wir sagen: Herr, ich habe jetzt, als ich die Prophetie empfangen habe, noch keine Ahnung, was sie wirklich bedeutet. Und nicht sagen: Herr, jetzt weiß ich endlich alles, jetzt gehe ich. Natürlich gehen wir, ja, aber wir müssen so gehen, dass wir sagen: Herr, jetzt bin ich erst angewiesen darauf, dass du Stück für Stück für Stück zusätzliche Offenbarung gibst. Versteht ihr? Prophetien sind angewiesen auf spätere, zusätzliche Offenbarungen, damit wir nicht in die Irre gehen. Und manchmal ist durch die zusätzliche Offenbarung wird ein Licht auf die ursprüngliche Offenbarung gelegt, die wir nie uns so ausgedacht hätten. Oft ist die Erfüllung dann so irgendwie anders, als wir es ursprünglich vermutet haben, dass wir gar nicht auf den Gedanken kommen würden, das hat mit dem zu tun. Ihr Lieben, darum, die Konsequenz daraus ist, dass wir mit Prophetien so umgehen, dass wir sagen: Herr, was bedeutet das jetzt für mich? Ihr Lieben, manchmal ist es ja so, dass wir eine Prophetie bekommen und es fängt gleich an, sich ein Stück weit zu erfüllen und dann stockt es. Irgendwas stockt. Und wir wissen nicht warum. Und es vergehen Jahre und sie erfüllt sich nicht weiter, sie erfüllt sich nicht weiter, sie erfüllt sich nicht weiter. Und nach vielen Jahren denken wir dann, da hat jemand wieder mal mächtig übertrieben bei seiner Prophetie, weil die ist irgendwo dann abgebrochen und wir schmeißen sie auf die Seite und innerlich kommt irgendwie Anklage. Manchmal ist es umgekehrt, dass eine Prophetie lange, lange, lange braucht, bis sie endlich einmal anfängt, sich zu erfüllen. Wir haben etwas bekommen, aber es vergeht Jahre, bis sich in diese Richtung etwas erfüllt. Und wenn sich dann etwas erfüllt, dann ist es vielleicht ein Teilbereich. Aber der größere Bereich von dem, auf den wir so hoffen, erfüllt sich immer noch nicht. Und weil sich nur ein Teilbereich erfüllt und das andere auf sich warten lässt, und wir denken, das andere ist eigentlich das Hauptteil von dem, was eigentlich ausgesagt wird, entstehen dieselben Dinge, wo wir wieder anfangen, Prophetien misszuverstehen, weil wir nicht die Geduld haben, abzuwarten und den Herrn zu bitten, Herr, offenbare weiter, offenbare weiter, offenbare weiter. Bis die Zusatzoffenbarungen da sind, die uns helfen, zu verstehen, warum da ein Weg ist. Es kann durchaus sein, dass eine Offenbarung uns gegeben wird, die zunächst einmal ein Teil sich erfüllt und dann lange, lange Zeit es braucht, bis sich der Rest erfüllt. Und Jesus will uns das offenbaren. So wie es den Jüngern auch offenbart hatten danach, nachdem sie ihn zuerst einmal missverstanden hatten. Manchmal ist es so, oder oft ist es auch so, dass wir den Inhalt von Prophetien missverstehen. Worte, Begriffe, Sätze, die in einer Prophetie ausgesprochen worden sind. Wir versehen sie mit einem ganz anderen Inhalt, als es Jesus eigentlich gemeint hat. Wir brauchen Zusatzoffenbarung, zu verstehen, Herr, was hast du eigentlich gemeint mit diesem Wort? Mit dieser Berufung, die du auf mein Leben gelegt hast? Ist es genau das, was ich mir jetzt vorstelle? Oder meinst du mit diesem Wort etwas ganz anderes? Gib mir weitere Offenbarung, so wie die Leute damals diese Worte, er wird kommen, der Messias, in Gerechtigkeit und siegreich, völlig missverstanden haben. Sie haben das Wort Gerechtigkeit anders gefühlt. Sie haben das Wort Sieg anders gefühlt, als Gott es gemeint hat. Sie brauchten Zusatzoffenbarung. Und Jesus hat sie auch gegeben. Warum es sie erst im Nachhinein gegeben hat, hat mit der Geschichte Israels zu tun und mit der Decke, die Gott gebraucht hat, damit Jesus gekreuzigt werden konnte. Hätten sie ihn schon vorher erkannt, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Hätten sie ihn nicht gekreuzigt, wären wir nicht erlöst und. Ja? Das ist eine eigene Geschichte, aber das Grundprinzip bleibt. Jede Offenbarung, oder die meisten, sagen wir mal, sind aufgebaut auf, dass wir weiter abhängig mit Jesus weitergehen, dass er uns mehr und mehr und mehr Offenbarung gibt. Und dann merken wir manchmal, aha, es geht ja in diese Richtung, die Erfüllung. Nicht in die ich mir schon ausgedacht habe, wie es sein sollte. Oder dieser Begriff, der über mein Leben als Bestimmung ausgesprochen wurde, ist ja gar nicht das, was ich mir vorstelle. Es ist eigentlich was anderes. Und das ist eine spannende Gehen mit Jesus. Das ist das richtige Umgehen mit Prophetie. Weil sonst werden wir borniert. Sonst hängen wir mehr sozusagen an Worten und einer ursprünglichen Offenbarung, die wir gar nicht richtig verstehen können, weil so vieles noch nicht gesagt wurde dazu, dass uns weiterhilft, in die Bestimmung hineinzukommen. Für mich ist das ein Beispiel. Hier in dem Neuen Testament haben wir Dutzende Beispiele, wie sozusagen immer wieder neue Offenbarungen dazukommen, um zu verstehen, ist das das jetzt so? Ist es das jetzt, was passieren soll, oder soll es später passieren? Zu Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Da hat Petrus eine Predigt gehalten. Und er hat sich auf Joel 3 berufen. In Joel 3 wurde eine Prophetie ausgegeben. Und am Ende der Zeit, in den letzten Tagen, werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und die Alten werden Träume haben und die Jungen werden Weissagen und so weiter und so weiter. Und wie der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde, kam eine Zusatzoffenbarung zu Petrus. Und er sagt, jetzt ist dieses Wort erfüllt. Das braucht eine Zusatzoffenbarung. Und auch dann wurde es ja noch nicht ganz erfüllt, denn es ist ja noch nicht auf alles Fleisch. Das ist ja auch erst der Anfang einer weiteren Offenbarung. Heute sehen wir schon viel mehr, wie sich dieses Wort, dieses prophetische Wort erfüllt hat. Und so haben oft prophetische Worte im Leben eines Menschen, im Leben einer Gemeinde, im Leben einer Nation, im Leben des Volkes Gottes viele Etappen. Und jede Etappe braucht eine Zusatzoffenbarung, die uns hilft, richtig zu verstehen. Ein kurzer zweiter Gedanke zu dieser Geschichte vom Einzug in Jerusalem ist folgender. Zu dem König, der hier als Messias bejubelt wird, gehört auch von den Prophetien über den Messias, dass er einer ist, der große Zeichen und Wunder tun wird. Das ist in manchen alttestamentlichen Propheten ausgesagt. Und unmittelbar vor dem Einzug geschah dieses mächtige Wunder von dem Lazarus, der aus dem Toten auferweckt wurde. Das hat Aufsehen erregt, wie es von keinem anderen Ereignis so beschrieben wird. Also es hat jedes Wunder Aufsehen erregt, ja. Aber dieses Wunder hat scheinbar so ein Aufsehen erregt. Das sind ja auch vielleicht auch deswegen, weil viele Juden aus der Diaspora zu diesem Zeitpunkt nach Jerusalem gekommen sind. Das war ja das Passafest. Und sie hatten vielleicht erstmals von Jesus gehört. Und sie haben ihn auch deswegen leichter als ihren Messias identifizieren können, weil er einer war, der durch mächtige Zeichen und Wunder sich ausgewiesen hat. Und es heißt dann, und viele kamen zu ihm wegen des Wunders, das er getan hatte, und glaubten an ihn. Das ist der Punkt, auf den ich jetzt noch kurz hinweisen möchte. Ihr Lieben, die Frage, die sich da stellt, ist, glaubten sie auch nach der Kreuzigung Jesu an ihn? Offensichtlich nicht. Wenn ich mir vorstelle, Jesus hat Wunder getan, en gros, würde ich sagen. Also es heißt doch an vielen Stellen, und sie brachten die Kranken zu ihm, und dann heißt es, und er heilte sie alle. Also, das muss in die Tausende gegangen sein, die da geheilt worden sind. Wer von diesen Leuten wurden Nachfolger Jesu, die geheilt wurden? Da ist ein Unterschied. Und die Geschichte hier, die zeigt mir das auch. Vor dem Einzug Jesu haben sie ihm zugejubelt, ihn gepriesen, ihn angebetet, während des Einzuges, auch wegen des Wunders. Und als Jesus dann etwas tat, was ihnen missfiel, was sie nicht erwartet haben, was gegen den Strich ging, hat das Wunder ihnen nicht mehr geholfen, an Jesus zu glauben. Das heißt, wir dürfen nicht auf Wunder unseren Glauben bauen. Das Entscheidende ist, dass wir Wunder aus diesem Grunde nicht geringschätzen. Ich habe den Satz so schön gefunden, den Walter Heidenreich vor 2 Wochen gepredigt hat. Wir sollen durchaus wundersüchtig sein. Ich unterstreiche das hundertprozentig. Jesus liebt es, Wunder zu tun. Er möchte so viel Wunder tun, als nur möglich ist, auch für uns. Auch in unserer Situation. Warum will er Wunder tun? Erstens, ich sage euch 3 Gründe, die im Neuen Testament wichtig sind. Erstens, deswegen, weil jedes Wunder ist ein Zeichen der abgrundtiefen Liebe Gottes zu den Menschen. Und das bleibt auch heute so. Jedes Wunder, jede Heilung zum Beispiel ist ein Zeichen des Erbarmens Gottes mit diesem Menschen, ein Zeichen seiner Liebe. Zweitens, jedes Wunder ist ein Zeichen für das Reich Gottes, dass es angefangen hat, wirklich zu werden. Und jedes Wunder, das geschieht, ist ein Zeichen, Jesus ist der Herr. Und er wird seine Herrschaft über die ganze Welt ausbreiten. Und eines Tages wird jedes Leid, jede Krankheit verschwinden. Also jedes einzelne Wunder der Heilung zum Beispiel, das geschieht, ist ein Zeichen, dass das Reich Gottes eines Tages vollendet wird und wir alle ohne Schmerzen, ohne Krankheit sein werden. Und drittens, jedes Wunder hatte immer den Sinn, den Menschen, der betroffen war und geheilt wurde, an Jesus zu ziehen. Jesus hat immer die Wunder auch getan, um die Menschen zu locken, um sie zu sich zu, ein Liebeszeichen, mit dem er die Menschen wollte, dass sie sich an ihn wenden und dass sie nicht nur ihm Danke sagen, dass er sie geheilt hat, sondern dazu zu führen, dass sie ihr gesamtes Leben Jesus anvertrauen. Das war auch der Sinn von Wundern. Aber wir sehen, dass gerade das Dritte längst nicht immer geschehen ist. Die Leute haben sich bedankt und manchmal nicht einmal bedankt. Und viele haben ihr altes Leben weitergelebt. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns oft in dieser herrlichen Weise begegnen möchte und es noch viel mehr als bisher, dass er große Wunder an uns tut. Und wir werden nicht aufhören zu beten, dass es noch viel mehr in diese Richtung geschieht. Aber das ist nicht alles. Und das ist, worum es wichtig ist. Das ist ein Teil dessen, wie uns Gott und wie uns Jesus begegnet. Er begegnet uns auch noch ganz anders. Er begegnet uns auch manchmal als solcher, der uns Dinge zumutet, die wir nicht verstehen. Der uns Wege führt, wo wir sagen würden, Herr, so nicht, das kann nicht deine Liebe sein. Der uns vor Herausforderungen stellt und uns zu Entscheidungen ruft, die uns unangenehm sind. Zum Beispiel der Ruf zur Umkehr. Es ist was eine, einen Menschen zu heilen und ihn dann zu rufen zur Umkehr. Gib dein Leben mir und bekenne deine Sünde. Das ist ganz was anderes. Jesus begegnet nicht nur im Wunder, wo es mir gut tut und wohl tut, sondern er begegnet mir auch als der, der sagt, ich will nicht einen kleinen Finger, ich will dein ganzes Leben. Ich will, dass du dein Leben unter meine Herrschaft stellst, dein altes Leben aufzugeben. Ihr Lieben, das ist nicht dasselbe. Das ist eine andere Art der Begegnung. Oder wie wir es als Christen oft erleben, dass wir sozusagen dann, wenn wir ein Wunder in irgendeiner Weise erleben, Jesus preisen und ihn anbeten und ihn lieben. Aber wenn er uns in einer anderen Form erscheint, die auch seine Liebe ist, nur sehen wir es nicht, wollen wir es nicht wahrhaben, wo es sehr schwierig ist, vielleicht in dunklen Zeiten, wo wir nicht seine Hand so direkt vor unseren Augen haben, ihm trotzdem zu lieben, ihm trotzdem anzubeten, weil wir unseren Glauben nicht auf die Wunder bauen, sondern auf ihn selber als Person. Unser Glaube, ihr Lieben, darf nicht auf Wunder aufgebaut werden. So sehr wir Wunder wünschen, ich wünsche mir so sehr, auch in meinem Leben viele Wunder noch. Aber mein Glaube soll nicht aufgebaut sein darauf. Mein Glaube soll aufgebaut werden auf ihn als Person. Auf das, was er ist. Er ist gut. Auch dann, wenn er mich Wege führt, die schrecklich sind für mich, also von meinem natürlichen Menschen her meine ich jetzt, ja, bin ich dann auch bereit zu sagen, Herr, ich bete dich an und ich liebe dich, so wie die Dagmar uns dieses Wort gesagt hat, dass Jesus uns so sehr zu dieser ersten Liebe zurückrufen möchte, die sich dann bewährt, nicht nur wenn wir gerade Wunder erleben, sondern wenn wir auch durch Täler gehen. Oder Wege geführt werden. Oder zu Herausforderungen des Gehorsams. Ihr Lieben, wie oft begegnet uns Jesus mit irgendeiner Sache, wo er uns herausfordert, diese oder jene Entscheidung zu treffen. Und wir haben den Eindruck, wenn wir diese Entscheidung treffen, die er meint, dann ist das für uns eine Benachteiligung im Leben. Und das ist eine andere Sache. Aber so begegnet uns Gott auch. Lieben wir ihn dann auch? ist unser Glaube begründet auf ihn als Person, weil er gut ist, und zwar immer gut ist. Nicht nur dann, wenn er gerade ein Wunder tut, das uns angenehm ist. Und ihr Lieben, die Jünger mussten das auch erleben. Auch die Volksmenge und die vielen, die geheilt wurden. Das Wunder, das sie erlebt haben, das hat ihnen oft nicht geholfen oder war nicht die Grundlage, auf der sie ihren Glauben aufbauen konnten, an den Jesus, der ans Kreuz ging, der gelitten hat und von dem Paulus dann sagt, wir sollen auch mit ihm gekreuzigt sein, unser ganzes altes Leben aufgeben. Ihr Lieben, das ist was anderes. Und wenn wir diese Herausforderung hören, lieben wir ihn dann genauso, wie wenn er jetzt gerade vor unseren Augen Wunder tut? Ihr Lieben, wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es ist nicht ein entweder so oder so, sondern es ist sowohl als auch. Er tut Wunder und das ist eine Lieblingsbeschäftigung von Gott, würde ich so mal so sagen. Dass er das auch heute tut und er möchte noch viel mehr tun. Aber zugleich begegnet er uns auch auf ganz anderen Wegen. Sind wir so wie Paulus bereit, auch dann, wenn wir im Gefängnis war, geschlagen wurde, um Mitternacht zusammen mit den anderen ein Loblied anzustimmen? Ich liebe dich, Herr, voller Schmerzen. Sein Glaube war nicht gebaut auf Wunder, obwohl Paulus mehr Wunder erlebt hat als wir alle zusammen. Aber da im Gefängnis hat ihn Gott nicht verhindert, dass er in dieses Gefängnis kam. Er hat nicht ein Wunder getan, dass er nicht geschlagen wurde, sondern er wurde geschlagen. Und wenn man die Leidensgeschichte anschaut, die Paulus erlebt hat, die er auch im 2. Korintherbrief erzählt, das und das und das und das und das ist passiert mit ihm, so und so oft wurde er gesteinigt und ist davongekommen und. Also er hat wirklich vieles ertragen. Aber sein Glaube war aufgebaut auf Jesus, auf die Person, auf das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für alle Zeit gemacht hat. Darauf soll unser Glaube bezogen sein. Er will, dass wir ihn lieben, so von ganzem Herzen, so wie es in diesem Wort aus der Offenbarung heißt. Diese erste Liebe, unabhängig davon, wie er uns gerade begegnet, welches Gesicht das gerade trägt, wie er uns begegnet. Aber es ist immer der eine liebende Gott, dem wir vollkommen vertrauen. Nicht nur dann, wenn er gerade ein großes Wunder tut, sondern auch dann, wenn wir ihn vielleicht nicht sehen und nicht schmecken und nicht fühlen. Ihr Lieben, darum glaube ich, ist so wichtig, dass wir diese Geschichte auch so in diesen Zusammenhang ein bisschen einbetten, und von diesem Zusammenhang her verstehen. Es geht darum, dass wir lernen, mit unseren Prophetien richtig umzugehen. Wie ich es vorhin erzählt habe. Das ist ein ganz wichtiges Moment, was sich durch diese Geschichte ergibt. Und das andere, dass wir auch mit Wundern richtig umgehen. Und dass wir uns nach wie vor von Herzen danach ausstrecken. Herr, du wirst deine Verheißungen erfüllen und große Wunder hier tun. Aber wir bauen unseren Glauben nicht auf Wunder. Und das heißt auch, wenn wir anderen Menschen dienen und wenn Erweckungszeiten geschehen, wo wir erleben, dass Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, plötzlich geheilt werden, dann ist es auch unsere Aufgabe, sie weiterzuführen, über das Wunder hinaus zu ihm selber und zu dem, was es heißt, Jesus zu gehören. Nicht nur zu einer augenblicklichen Freude, jetzt bin ich geheilt. Und das betrifft ein Vorleben, also ein Vorbild, dass wir das auch so in diesem Sinne leben. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir jetzt von Herzen danken, dass du jeden von uns Prophetien gegeben hast, Worte gegeben hast, so wie ein Geländer, an dem wir entlang auch gehen dürfen und sehen können, dass du mit jedem von uns einen Plan hast. Herr, so wie du eine Mission gehabt hast, so hast du auch auf unserem Leben eine Mission gelegt. Etwas, was du möchtest, dass wir in diesem Leben erfüllen. Und Herr, darum sind wir darauf angewiesen, dass wir deine Bestimmungen, deine Prophetien, deine Weisungen richtig verstehen. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, jedem von uns, dass wir damit rechnen, dass wir uns danach ausstrecken, dass du uns mehr und mehr zusätzliche Offenbarungen gibst, dass wir uns darauf verlassen, dass wir wissen, wir sind angewiesen darauf, damit wir nicht einfach stur in verkehrte Richtungen rennen, nur weil wir das ursprüngliche Wort vielleicht missverstanden haben. Lass uns offen sein für jede weitere Offenbarung auf dem Weg der Erfüllung aller Verheißungen, die wir als Einzelne und als Gemeinde empfangen haben, damit wir erkennen können, was du wirklich gemeint hast. So dass wir eines Tages staunen können und sagen, so ist es gemeint gewesen und es ist herrlich. Herr, solche Menschen wollen wir sein. Und wir danken dir, Herr, dass du uns versprochen hast, viele, viele Wunder in unserer Gemeinde zu tun und durch unsere Gemeinde an vielen anderen. Und ich bitte dich so sehr, dass du das noch viel mehr freisetzt. Aber Herr, dass du uns in eine noch tiefere Begegnung mit dir hineinführst, die allein begründet ist auf der Beziehung zu dir als Person und dem, wer du wirklich für uns bist. Und wir danken dir so sehr, Herr, dass du uns auch da hilfst, dass du uns da lockst, dass du uns da durch deinen Heiligen Geist alles zur Verfügung stellst, was notwendig ist, dass unser Glaube nicht oberflächlich ist, sondern tiefer und tiefer und tiefer in deine Person verwurzelt ist. Amen.